9. wurde in Italien in der Nähe von Padua ein 11-jähriger Roma-Junge namens Tarzan Sulic in einer Sicherheitszelle getötet. Der quer durch den Kopf des Jungen verlaufende Schuss hat gleichzeitig noch seine Cousine Mira schwer verletzt. Die offizielle Erklärung lautet folgendermaßen: Tarzan sei im Handgemenge versehentlich erschossen worden, oder um genauer zu sein, soll der Roma-Junge dem Karabiniere seine Dienstwaffe entrissen und auf diesen gerichtet haben. Beim Versuch des Karabiniere, die Pistole dem Jungen wieder zu entreißen, hätte der Junge die Pistole auf sich gerichtet und abgedrückt. Zu dieser offiziellen Version drängen sich uns und nicht nur uns etliche Fragen auf.
Ist es nicht merkwürdig, dass ein vielfach geschulter Karabiniere sich von einem 11-jährigen Jungen seine Dienstwaffe aus dem Halfter entreißen lässt?
Wie kommt es, dass der Karabiniere die Pistole dem 11-jährigen Tarzan nur in der Weise wegnehmen kann, dass der Junge dabei umkommt?
Wieso konnte der Lauf in dem angeblichen stattgefundenen Handgemenge nicht ins Leere, stattdessen aber an die Schläfe des Jungen gerichtet werden?
Wieso sollte der Junge die Pistole auf sich richten und abdrücken?
Der offiziellen Version widersprechen zudem die Aussagen der schwer verletzten Mira, die bei dem Vorfall zugegen war. Diese sagt aus, dass der Karabiniere hereingekommen sei und den Lauf der Pistole an die Schläfe des Jungen gesetzt habe. Dann sei der Schuss abgegangen. Sollte es denn so gewesen sein, dass der Karabiniere mit gezogener Pistole hereingekommen ist, um Tarzan einzuschüchtern, und dann habe sich unglückseligerweise ein Schuss gelöst? Eine merkwürdige Praxis gegenüber Kindern.
Außerdem wurde in der gerichtsmedizinischen Untersuchung herausgefunden, dass die Schusslinie schräg von oben nach unten durch den Kopf verlaufen ist. Der Schuss muss von einer höheren Position als der des Jungen losgegangen sein. Viele Fragen bleiben also offen. Fragen, die offizielle Version der Polizei mehr als anzweifeln können.
Auf den Vorfall gab es in Italien natürlich sehr unterschiedliche Reaktionen. Die lokale Zeitung setzte vor allem auf die Kriminalisierung der Sinti und Roma. Verschiedene Bürgerkomitees haben sich gebildet und ihnen wird viel Platz in den Zeitungen eingeräumt, in denen sie sich als Opfer der Sinti und Romas darstellen. Die Roma und Sintis würden ihnen quasi alles wegstellen wollen. Sie würden die öffentliche Ordnung bedrohen. Aber es geht nicht darum zu wissen, ob die Kinder Dämonen oder Engel sind, ob sie weiß oder schwarz sind, Diebinnen oder Schülerinnen, gleiche oder andere Kinder. Es geht darum zu klären, wie es sein kann, dass dies alles als legal dargestellt werden kann.
Denn auch die Ermittlungen des zuständigen Richters versuchten zuerst nachzuweisen, dass der Karabiniere aus Notwehr gehandelt habe. Ließen es dennoch dabei bewenden, nachzuweisen, dass Tarzan die Pistole selbst in die Hand genommen und seinen Tod selbst verschuldet hätte. Es gipfelte darin, dass der örtliche Bürgermeister öffentlich kritisiert wurde, als er zum Begräbnis des Jungen ging, anstatt dafür zu sorgen, dass, so Zitat, ihnen ihre Goldkettchen nicht gestohlen werden. In Leserinnenbriefen wurde dem unter Schock stehenden Karabiniere heftigste Solidarität bezeugt. Stellt euch vor, er, der junge zart beseitete Karabiniere, wäre von dem ungezähmten Zigeunerlein erschossen worden.
Aber es gab auch andere Reaktionen. So setzte zum Beispiel das Freie Radio in Padua, Radio Sherwood, einen Großteil ihres Sendeplatzes dafür ein, der Trauer über den Tod des Jungen Ausdruck zu verleihen. Bürgerinnen und Bürger konnten sich per Telefon einschalten und über ihre Sicht der Dinge berichten. Es gab zahlreiche Initiativen zum Tod des Jungen, verschiedene Demonstrationen, an denen sich unter anderem auch Sinti und Roma beteiligten, mit der Forderung, die Umstände des Todes von Tarzan aufzuklären, aber auch die Lebensbedingungen der Sinti und Roma im Allgemeinen zu verbessern, Bedingungen zu schaffen, unter denen sie leben können, Lebensraum, auch für die Kinder.
Wir haben heute in Padua angerufen und mit Christian ein Gespräch geführt.
Gibt es Neuigkeiten in dem Fall von Tarzan Sulic?
Der Gegenermittlungsausschuss, dem sich in der Zwischenzeit zahlreiche Organisationen angeschlossen haben, hat an sich bis anhin sehr wenig erreicht. Das heißt, der Name des Carabinieri, des Verantwortlichen, des Materialverantwortlichen der Ermordung, ist zwar in die Öffentlichkeit gekommen, aber es wird auch gegen ihn ermittelt, aber es bestehen noch keine rechtlichen Anklagepunkte, dass sich das Gericht bis jetzt vorbehält, die Klage der Eltern zu akzeptieren und momentan noch die Verwandtheitsgrade der Eltern oder der Onkel oder so nachprüft.
Wie ist denn die rechtliche Situation der Roma und Sintis im Allgemeinen in Italien?
Die meisten Roma leben seit mehr als 20 Jahren in Italien. Viele der Jüngeren sind hier geboren. Viele Roma besitzen Papiere, einen Personalausweis, sind mit anderen Worten formell legal. Dass ihre Situation dennoch problematisch ist, liegt offiziell demnach an ihnen, an ihrem Lebensstil, daran, dass sie sich nicht in die Zivilgesellschaft einfügen wollen, dass sie keinen festen Wohnsitz haben. Was natürlich nicht erwähnt wird, ist, dass es kaum ausgerüstete Camps gibt, dass der Besuch einer Schule für Rom-Kinder eine Seltenheit ist und dass das, wie gesagt, offiziell gibt es keine anderen Gründe als die ihres Lebensstils verdrängt wird. Das hat auch die bürgerliche Reaktion auf den Mord an Tarzan Sulic charakterisiert. Ist die Unfähigkeit, irgendein Anderssein zu verstehen, als solches zu akzeptieren, zu schätzen. Also,
gab es denn in letzter Zeit noch andere Formen der Übergriffe gegen Rom und Sintis? Also von Staatsseite oder von faschistischer Seite?
Nein, in letzter Zeit ist es sehr, sehr ruhig, wobei das auch sehr schwierig ist zu kontrollieren, dass so Dinge normalerweise nicht in die Öffentlichkeit gelangen. In Padova war es ja auch so, dass nur dadurch, dass das Radio ziemlich schnell mal reagiert hat und dass es eine Mobilisation gegeben hat, dass von rechtlicher Seite was unternommen worden ist, dass die Akten nicht archiviert worden sind. Weil, ich meine, am Anfang war es so, da hieß es, der Untersuchungsrichter Capellari meinte, ja, es sei halt ein tragischer Unfall und das wär's und ja, Punkt.
Aber es ist schon häufiger vorgekommen in Italien, dass ich erinnere mich, dass zum Beispiel auch in der Nähe von Padua die Rom und Sintis, die hatten sich da halt niedergelassen, vertrieben worden sind.
Ja, ich meine, das ist halt so alltäglich, dass ja. Das nicht mehr richtig zur Kenntnis genommen wird. Hm. Ich meine, ich weiß nicht, wir haben uns mit dem Zigeunerhilfswerk unterhalten. Und wir haben uns dann auch noch mit jugendlichen Zigeunern unterhalten, also mit Rom-Kindern oder Sinti-Kindern, die die Schule besucht haben. Und die haben uns erzählt, welche Arten von Diskrimination sie durchleiden mussten, mehr oder weniger. Also da war zum Beispiel ein Mädchen, das ging hier zur Schule und die wurde jeden Tag zwangsgewaschen, bevor sie zur Schule kam. Sie wurde jeden Tag gezwungen, Kleider zu wechseln. Und das sind halt, wie gesagt, so Alltagsrassismen mehr oder weniger, die Norm setzen, die normal sind, die sich niemand kümmert. Und das geht natürlich weiterhin so voran, weil Roms sind einfach identifizierbar. Sie haben einen leicht kriminalisierbaren Lebensstil. Sie sind einfacher beschuldigbaren Randgruppen unserer Gesellschaft.
Vielen Dank für das Interview an Christian aus Padua.